Ich möchte euch herzlich begrüßen an diesem Weihnachtsfest 2022. Der Lukas hat uns ja das Evangelium, glaube ich, in der bekanntesten Form von der Weihnachtsgeschichte berichtet. Und ich möchte euch grüßen mit zwei Verse, ganz bekannt und ich finde total passend zum Weihnachtsfest. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Diese Freude, die wünsche ich uns alle an diesem Weihnachtsfest, auch an dem heutigen Abend. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein dürfen, in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Wir möchten gemeinsam beten. Lieber Herr, ich möchte dir Danke sagen an diesem Abend, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Dass wir Weihnachten feiern dürfen, nicht nur, weil es so schön ist mit den Lichtern und mit dem guten Essen und mit der Wärme und mit der Gemeinschaft, sondern dass wir Weihnachten feiern dürfen, weil du an diesem Tag deine Rettungsaktion gestartet hast. Herr Jesus, dir sei ganz herzlichen Dank, dass du deinen Platz im Himmel auf dem Thron aufgegeben hast und hier ganz kleiner Mensch geworden bist. Und lieber Vater im Himmel, dir sei Dank, dass du es zugelassen hast und dass du deinen Sohn losgegeben hast. Und so haben wir die Chance, als Menschen gerettet zu werden. So haben wir einen Heiland gekriegt. Und da möchten wir uns drüber freuen, da möchten wir heute auch drüber nachdenken und da möchten wir weiterkommen, ihn erkennen und da möchten wir einfach ganz tiefe Freude in unserem Herz kriegen, die wir mitnehmen können in diese Woche. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart, für die Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Und danke, dass du uns jetzt beschenken und segnen möchtest. Amen. Ich möchte zum Beginn den Text lesen. Galater. Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Auf der erste Blick oder Klang, nicht gerade das Weihnachtsevangelium, wenn man es aber hört, ganz genau passend. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alles, sondern er ist unter den Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir unter der Knechtschaft der Elemente der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater. So bist du also kein Knecht mehr, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ganz in der Mitte von dem Text ist eben dieser Vers, als die Zeit erfüllt war. Darum geht's in dem, was ich jetzt im ersten Teil sagen möchte. Ist uns eigentlich bewusst, dass Jesus nicht erst seit Weihnachten existiert? Ich habe als Kind lang gebraucht oder als Jugendlicher, um das richtig einzuordnen. Jesus ist nicht als Kind geboren und damit in Existenz gekommen, sondern er lebt schon viel länger. Er lebt schon immer. Wenn man im Johannesevangelium das erste Kapitel liest, da wird es uns klar gesagt. Jesus wird als das Wort bezeichnet und er war von Anfang an der Schöpfung beteiligt, gemeinsam mit Gott, dem Vater, dem Schöpfer im Himmel und dem Heiligen Geist. In dieser Dreieinigkeit, die wir, glaube ich, als Menschen so in der Komplettheit gar nicht zu Lebzeiten erfassen und begreifen können. Die Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, die steht nicht in der Bibel. Ich möchte euch also vorwarnen und die ist bestimmt auch nicht genau so passiert, wie ich sie erzähle. Aber sie zeigt uns, vielleicht ein ganz kleiner Blick hinter die Kulisse und sie nimmt uns vielleicht auch mit in der Vorstellung oder in der Dramatik, die sie, die diese Weihnachtsgeschichte und auch der weitere Verlauf, als Jesus auf der Erde als Mensch gelebt hat, die Dramatik, die das gehabt hat. Weihnachten waren keine spontane Idee von Gott. Weihnachten ist und war von langer Hand geplant. Genial, so wie Gott Pläne macht und durchführt. Aber jetzt zur Geschichte. Als Gott der Himmel und Erde gemacht hat, als er die Schöpfung fertig gemacht hat, hat er gesagt, es ist alles sehr gut. Und dann in der folgenden Zeit hat er immer wieder nach seiner Schöpfung geguckt. Er liebt es, zu gucken, wie läuft es auf der Erde. Und besonders seine Geschöpfe, die Menschen, die sind ihm wichtig gewesen. Er hat sie doch so genial gemacht. Und immer wieder, wenn er nachgeschaut hat, wie es den Menschen geht und was sie so tun, war der Vater aufs Neue erstaunt und es machte ihn traurig. Zu sehen, wie die Menschen gerade so lebten, als ob es keinen Schöpfer gibt. Gerade so lebten, als ob alles zufällig aus dem Nichts entstanden wäre und sich so entwickelt hätte. Und als er dann seine geliebte Menschen ins Herz geschaut hat, da hat er erkannt, wie die Menschen wirklich über ihn, über ihren Gott dachten. Und er erschrak und er beschloss, was zu tun. Er, der Herr von Himmel und Erde, er legte sich einen Plan zurecht und er setzte ein fixes Datum. In den Himmelsterminkalender stelle ich mir vor, da wurde ein Tag dick markiert. An diesem Tag, da wollte Gottes Sohn den Himmel verlassen. An diesem Tag wollte Gottes Sohn Mensch auf der Erde werden. Schon Tage vorher war der große Plan, den Gott und sein Sohn hatten, das alles beherrschende Thema im Himmel. Die Engel, die redeten nur noch über das, was die beiden vorhatten, und sie waren ganz aufgeregt und angespannt. Und so kam es, dass der Sprecher der Engel, Gabriel, dass er Gott um ein persönliches Gespräch bat und Gott hat ihm stattgegeben. Und so haben sich Gott und die Engel getroffen. Und Gabriel durfte sein Anliegen, die Anliegen der Engel, vortragen. Dieser große, bekannte Engel, er nahm seinen ganzen Mut zusammen und begann seine Rede. Und doch war seine Stimme irgendwie zittrig. Normalerweise zittert die Stimme vom Engel Gabriel nicht, wenn er seine Einsätze auf der Erde bei Menschen hat. Gabriel, er war ja nicht irgendeiner, sondern er ist der Erzengel. Sozusagen ein General unter den Engelsheeren, ein Chef sozusagen. Und der hat eigentlich vor nichts Angst. Gabriel konnte sowieso niemand was anhaben. Aber direkt so vor Gott zu stehen, da bekam selbst er weiche Knie. Er begann seine Rede: Allmächtiger Gott, wir haben gehört, was heute Abend geschehen wird. Du willst deinen eigenen, einzigen Sohn vom Himmel weggehen lassen, damit er als Kind auf der Erde bei den Menschen geboren wird. Sicher, ohne Zweifel, dein Rat ist wunderbar. Deine Pläne sind fehlerfrei und das, was du machst, ist immer perfekt. Aber wir Engel, wir kennen die Unader der Menschen sehr genau. Denn bei vielen von unseren Einsätzen dort auf der Erde, da erleben wir die Menschen, wie sie wirklich sind. Gabriel unterbrach seine Rede, um zu sehen, wie Gott reagiert. Ob er freundlich schaut oder ob er ernst schaut. Ganz vorsichtig hob er seinen Kopf und versucht, Gott in die Augen zu schauen, aber das Licht blendete ihn. Doch er war sich fast sicher, dass er weiterreden durfte. Gott wusste schon, wo die Engel drauf raus wollten, aber er spürte auch, was wirklich aus welchem Anlass oder wie aufrichtig sie es vorhatten. Sie hatten einfach nur Sorge darum, wie es Jesus wohl ging, wenn er dann auf der Erde als Mensch lebt. Sie hatten einfach nur Angst, dass Jesus was zustoßen könnte und dass der Plan, der im Himmel gefasst wurde, dass der nicht aufgeht. Und deshalb redete Gabriel weiter. Herr, es ist uns schon klar, dass es ohne Rettung und dass ohne Hilfe die Menschen hier auf der Erde keine Chance haben. Sie werden nicht überleben. Das sind die eigentlich tägliche Sünde, das Übertreten der Gebote, sie können sie nicht einhalten, der ewige Streit in die Menschen untereinander hin. Und da ist auch dieser Egoismus, jeder Mensch denkt eigentlich oftmals nur an sich. Schon allein das macht uns, auch uns Engel, sehr traurig. Aber das Größte, das eigentliche Problem, die wahre Sünde ist doch, dass die Menschen mit dir, ihrem Gott, nichts zu tun haben möchten. Und weil sie dich komplett ablehnet, sind sie schon so gut wie tot, obwohl sie noch lebt. Du weißt doch ganz genau, was passieren wird, wenn du Mensch wirst. Wenn du jetzt also auf die Erde kommst, dann werden die Menschen dich nicht freundlich empfangen. Du wirst ein schweres Leben haben und am Ende werden die Menschen dich quälen und grausam töten. Und so haben wir Engel uns überlegt, ob es vielleicht eine Chance geben könnte, den Plan Gottes, den du gefasst hast, an einige Stelle auch nur etwas zu ändern. Gabriel machte nochmal eine Pause, um zu prüfen, ob er das Recht haben sollte, weiter zu reden. Und das Gesicht Gottes strahlte immer noch. Und so rückte er mit seinen Vorschlägen raus. Wir Engel schlagen also vor. Erstens, wie wäre es, wenn heute Abend dein Sohn nicht im Stall, sondern in einer warmen Stube, in einer schönen großen Villa in Jerusalem zur Welt kommen könnte? Und die Eltern von ihm vielleicht nicht gerade aus Nazareth, diesem Dorf oder Nest kommen, sondern aus Jerusalem und dort aus einer bekannten, prominenten Familie stammen würdet. Und der zweite Vorschlag, Jesus, Herr, wenn jetzt dein Sohn dann auf der Erde ist und größer wird, dann schlage mir dir vor, dass du deinem Sohn möglichst bald eine gute Ausbildung zukommen lässt. Mir schlage ein Theologiestudium in Jerusalem an dieser bekannten Universität vor. Das wäre so das Mindeste. So ein Master oder ein Doktortitel obendrauf würde helfen, dass er ebenbürtig mit den Schriftgelehrten diskutieren könnte, was er sein Leben lang tun muss. Aber dein Plan, Zimmermanns Lehrling, denk doch mal an den Umgang und an den Ton auf die Baustelle. Unser dritter Vorschlag. Zu deinen Anhängern, Jünger, wie du sie nennen wirst. Wir finden, 12 Jünger sind recht wenig. Manche Prominente, die haben 100.000 Anhänger und mehr. Je mehr Anhänger, so denken wir uns, umso schneller geht das Evangelium um die Welt. Und je mehr Anhänger, umso weniger Widerspruch wird es geben. Und dann die Auswahl der Leute, die auf dem Plan stehen. Könnte man da nicht besser vielleicht Menschen aus der Mittelschicht nehmen? Mit einer sensiblen Art, einem guten Ruf. Also nicht gerade Männer wie dieser Petrus. Der ist ja total jähzornig und aufbrausend und ob der überhaupt richtig lesen und schreiben kann. Wenn es also Jünger mit Ansehen und Einfluss wäre, dann wäre doch die Verbreitung von deinem Anliegen, von dem Evangelium, dann wäre es doch vorteilhafter dafür. Der Engel macht eine Pause und er ist unsicher, ob er die weiteren Vorschläge auch noch vorbringen darf, aber er traut sich's. Unser fünfter Vorschlag, nun, wenn es doch schon sein muss, dass die Menschen dich als Retter ablehnen, dann möchte mir doch vom Tod durch Kreuzigung entschieden abraten. Tod durch Kreuzigung, das ist das Schlimmste, was ein Mensch überhaupt erleiden kann. Nicht nur diese wahnsinnige Schmerzen, auch die Schande und die Verachtung. Die Leute werden dir ins Gesicht spucken. Nicht mal Tiere würden Menschen so grausam umbringen. Nein, das Kreuz ist viel zu hart. Grundsätzlich wäre es doch eigentlich besser, für die Sünde der Menschen nur zu leiden, anstatt für sie zu sterben. Denn mit dem Tod ist doch bekanntlich alles aus, oder? Ja, wenn es aber doch das Kreuz sein muss, dann möchte mir dir auf jeden Fall bereits jetzt anbieten, dass unsere Legionen von Engeln bereitstehen, dir zum Schutz und sozusagen als letzten Notausgang. Denn du weißt, auch die Menschen, die schrecken vor nichts zurück. Endlich war der Engel fertig. Er war fix und fertig, denn er hatte inzwischen Angst bekommen vor seinem Mut, vor Gott hinzutreten und Vorschläge zu machen, wie er seinen Plan ändern soll. Und tatsächlich, es war einen Moment ganz still. Und gespannt warteten alle auf das, was Gott jetzt antworten wird. Und Gott antwortet: Lieber Gabriel, liebe Engel, danke für eure Sorge. Danke für eure Vorschläge zur Planänderung. Aber ich muss euch leider sagen, eure Gedanken, die sind genauso wie die Gedanken der Menschen. Ihr glaubt auch, eine große Sache kann nur mit Macht und nur mit genialen Mitarbeitern und großen Anführungen umgesetzt werden und gelingen. Doch bei mir gelten andere Regeln. Ihr werdet sehen, die Art und Weise, das ganze Leben von meinem Sohn Jesus auf der Erde, das wird ein großes Beispiel dafür sein, dass mein Plan und meine Regler anders sind, wie die Menschen sich das vorstellen. Aber jetzt zu euren Vorschlägen. Erstens, weil Jesus als einfacher Mensch unter ungünstigsten Verhältnissen im Stall geboren wird, werden meine Nachfolger über Jahrhunderte hinweg auch nicht verzweifeln, wenn sie selber arm sein werden. Und wenn die äußeren Umstände und die Verhältnisse schwierig sind. Denn meine Kinder wissen, sinnvolles Leben hängt nicht von äußeren Umständen ab. Und weil Jesus ganz bewusst auf ein akademisches Studium verzichtet hat, werden meine Nachfolger ermutigt werden, auch dann über mich zu reden, mein Wort zu studieren, obwohl sie eben nicht alle Pfarrer oder Jugendreferenten sind. Sie werden sich trauen, Jungschar zu machen, Kindergruppe, Schülerbibelkreise oder Hauskreise oder Gemeinschaften zu gründen. Und sie werden sich trauen, von mir dort zu reden, so wie sie es halt können. Und drittens, weil Jesus mit 12 ganz einfachen Leuten begonnen hat, werden später auch kleine Gemeinden und Gruppen ermutigt werden, Projekte zu starten und dabei allen Erfolg und alles Gelingen nur von mir, von Gott, zu erwarten. Und jetzt zum Charakter von Petrus noch. Weil ich auf diesen zugegebenermaßen jähzornige, großspurige und teilweise auch feige Menschen meine Gemeinde bauen werde, sehen meine Mitarbeiter, dass man eben nicht fehlerlos sein muss, um für mich zu arbeiten. Und außerdem lernen sie, ihr Versagen zuzugeben und sich vergeben zu lassen, aber auch untereinander zu vergeben. Wieder ist eine Pause, Stille. Und dann redet Gott weiter. Zu euren weiteren Vorschlägen. Gottes Stimme klang jetzt ernster, fast schon trotzig oder zornig. Was wäre, wenn der Menschensohn nicht sterben würde? Wenn Jesus vom Kreuz heruntersteigen würde, wenn Legionen von Engeln kommen würden und alles kurz und klein haben. Das wäre tatsächlich ein großer Beweis meiner Macht und Gewalt. Aber das Eigentliche wäre umsonst. Es wäre eigentlich alles umsonst. Dann nämlich könnte keiner der Menschen jemals zu mir in den Himmel kommen. Denn nur wer sündlos ist, darf Gott in die Augen blicken. Von dem Menschen aber gilt, alle, ohne Ausnahme, sind Sünder und tun, was Gott missfällt. Ohne Rettung hat der Feind alle Menschen in der Tasche. Und da gibt es nur eine Lösung. Es muss einer her, der diesen Fluch durchbricht. Einer, der als Mensch ohne Sünde lebt. Der Feind wird auch diesen Menschen anklagen, aber bei ihm wird er keine Schuld finden. Bei der Anklage gegen Jesus wird der Feind sich die Zähne ausbeißen. Er wird verlieren. Jesus wird der Erste sein, der von dem Tode wieder aufersteht und dann ewig leben wird. So beendet Gott seine Antwort. Die Engel und auch Gabriel, sie begriffen jetzt, dass Gottes Plan tatsächlich perfekt war und dass es keine Alternative gab und nichts anderes vorstellbar war. Es wurde auch klar, dass Weihnachten und das Kreuz zusammengehört. Und dass niemand, der das Kreuz ablehnt, einmal bei Gott sein wird. Jetzt war die Zeit erfüllt und die Engel löste die Versammlung auf und jeder machte sich dran an seine nächste Aufgabe. Einige der Engel besuchten ein paar Hirten auf dem Feld und brachten ihnen frohe Botschaft. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die alle Menschen erreichen soll. Euch ist heute der Retter geboren, Jesus.
Galater 4, 1 bis 7. Der Andi hat uns den Text schon vorgelesen. Und dieser Text ist ja überschrieben in der Lutherbibel: Befreiung vom Gesetz durch Christus. Wie hängt es mit Weihnachten zusammen? Denn der Paulus schreibt schon im Kapitel 3, die Verse 23 bis 29, da erklärt er uns, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Und hier im Kapitel 4 jetzt verdeutlicht Paulus nochmal, was sich durch das Leben mit Christus verändert. Wir feiern heute Weihnachten, die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Doch was war, bevor Jesus auf die Erde kam? Gott, unser Vater, gab seinen Menschen die guten Gebote Gottes, die das Verhältnis zu Gott regelten und das Zusammenleben der Menschen untereinander. Und diese Gebote gab er zuerst seinem auserwählten Volk, das wissen wir. Und darüber hinaus sollte dieses Volk der Leuchtturm, das Beispiel für alle Menschen sein, wie wir Gott begegnen sollten. Es sollte für alle Menschen verdeutlichen, es gibt nur einen lebendigen Gott, von dem alles kommt, der alles geschaffen hat, von dem alles ausgeht, der alles in allem ist und nur ihm gebührt Ehre und Anbetung. Doch das Volk Israel und mit ihm alle anderen Menschen konnten diese Gebote nicht befolgen, weil der Egoismus, die Bosheit der Menschen dagegen stand. Ist ja bis heute so. Auch alles ehrliche Bemühen der Menschen, Gott zu gefallen, scheitert ja immer wieder, bis heute. Und so wurden die Gebote, das Gesetz, das Gott gut gemeint gegeben hat, zur Anklage der Menschen. Und wir Menschen sind bis heute unfähig, die Gesetze und Gebote Gottes zu erfüllen. Und ohne die frohe Botschaft von der Geburt Jesu bleibt unser Leben in der Dunkelheit. Bleibt unser Leben unter diesem Zwang der Anklage des Gesetzes, der Gebote, besser werden zu müssen und können es doch nicht. Und Paulus macht in diesem Bild vom Knecht, vom Erben deutlich, alle Menschen ohne Unterschied, auch das auserwählte Volk der Israeliten, sind unwürdig bzw. unmündig, steht es in der Lutherbibel, und können nicht frei sein und vor Gott erscheinen. Sie sind unwürdig, unmündig, bis zu dem Zeitpunkt, den Gott selbst festsetzt. Der Zeitpunkt ist mit der Geburt des Sohnes Gottes gekommen. Vers 4 und 5 mit Hinolese. Da heißt es nämlich: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. So die Lutherbibel. Pfarrer Philipp Kuttler schreibt: Ein Mensch wird vom Unmündigen zum Mündigen, vom Versklavten zum freien Menschen, vom unmündigen Knecht zum würdevollen Kind Gottes. Also ein Kind, das sich vertrauensvoll in die Hände des Vaters geben darf und zu Gottes Familie gehört. Paulus verwendet den Begriff unmündig. Er meint ein Leben, das sich von anderen Göttern und auch vom Gesetz der Tora abhängig macht. Unmündig in diesem Sinn ist einfach unfrei. In zwanghaftem Einhalten von Bestimmungen und Geboten. Man kann nicht selbst über das eigene Leben bestimmen. Die Gebote, die Gesetze sind der Spiegel, der uns Menschen die Unfähigkeit vor Augen führen, eben diese Gebote einzuhalten. Unsere Übertretungen werden uns vor Augen geführt und wir erkennen, dass wir Sünder sind. Die Gebote und Gesetze bringen uns keine Freiheit und auch kein Leben. Sie klagen uns nur an. Doch das ist nicht das Endgültige. Paulus lenkt unseren Blick weiter auf die Tatsache, dass sich das ändern kann. Mit der Geburt Jesu an Weihnachten können wir Menschen von Unwürdigen, Unmündigen zum freien Menschen werden. Durch Jesu kommen können und dürfen wir zum Kind Gottes werden. Mit Jesus Christus kann unser Leben eine völlig neue Ausrichtung bekommen. Und mit Jesus im Herzen bekommt unser Leben, unser persönliches Leben vor Gott, einen völlig neuen Stellenwert. Weil wir nun Kinder Gottes sind. Deshalb dieser neue Stellenwert. Das ist die wirkliche Zeitenwende. Nicht die, die unser Olaf Scholz angekündigt hat. Nein, die Geburt Jesu an Weihnachten, das ist die wirkliche Zeitenwende. Vor 2000 Jahren, in der Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat und uns unmündigen Menschen von diesem anklagenden Gesetz frei zu machen. Jesus Christus, Gottes Sohn, als gewordener Mensch auf dieser Erde, hat dieses Gesetz, das uns anklagt, erfüllt und uns von der Anklage erlöst, befreit, damit wir die Kindschaft empfingen, so drückt es der Luther aus, damit wir Söhne werden, Töchter werden. So ist es in dieser anderen Übersetzung. Was ist doch das für ein riesiges und unbegreifliches Geschenk unseres Herrn an uns Menschen? Die Frage an uns ist jedoch, nehme ich dieses Geschenk an oder lasse ich es irgendwo liegen und verliere es wieder? Mit jedem Weihnachten stellt der Vater im Himmel neu diese Frage an die Menschen. Und das seit 2000 Jahren. Jedes Jahr neu. Immer wieder neu. Von Generation zu Generation. Und längst müssen wir feststellen, dass viele Menschen in unserer freien Gesellschaft sich diese Frage kaum mehr stellen, sondern mehr oder weniger ein sinnentleertes Fest daraus machen. Schade. Und dennoch feiern wir Christen dieses Fest, weil Gott sich über uns Menschen erbarmt hat. Es ist Gottes Ratschluss, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen ist. Kommt auch in dieser Geschichte raus, die uns der Andi vorher erzählt hat. Es ist Gottes Entscheidung, Gottes Ratschluss. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott selbst greift in den Lauf dieser Welt ein. Gott sandte Jesus, damit wir Töchter und Söhne werden. Töchter und Söhne werden wir. Wir werden erhoben von Gott selber zu den Töchtern und Söhnen. Und Jesus selbst nahm unsere Abhängigkeiten, unsere Schuld, die uns die Freiheit ja genommen hatte, auf sich und schenkt durch das Kreuz die Möglichkeit, frei zu werden. Ein Kind Gottes zu werden, wirklich frei und mündig sein, damit wir die Kindschaft empfingen. Das ist der Punkt. Aber mal ehrlich, wie geschieht denn das, Kind Gottes zu werden? Wie geschieht das? Jesus selbst beantwortet diese Frage im nächtlichen Gespräch mit dem Nikodemus. Es braucht eine neue Geburt aus Wasser und Geist. Das können wir nicht selber machen, so dass der Nikodemus nicht könne. Das muss Jesus in uns vollbringen. Und dazu braucht es unser Ja, ich will. Das ist kein Automatismus. Jesus möchte unser Ja dazu. Ja, ich will. Weil ihr nun Kinder seid, so steht es im Vers 6, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Weil ihr nun Kinder seid, so ist es. Mit unserem Ja zu Jesus Christus werden wir Kinder Gottes. Und der Geist Jesu, der Heilige Geist, kommt in uns und ist uns Gewissheit, Schutz und Schild. Und wir sind jetzt so nahe an Gott, dass er unser Vater ist. Das muss man sich vorstellen. Der Engel Gabriel in der Geschichte, der hat sich ja kaum getraut, aufzuschauen in das Angesicht Gottes, wenn er es denn hat können. Und wir sind jetzt so nahe bei Gott, dass wir Vater sagen dürfen. Das wirkt der Geist Gottes in uns, den wir von Jesus haben. Sonst könnten wir nicht Vater zu ihm sagen. Ab sofort haben wir Anteil an dem verheißenen Segen Gottes. Mit Weihnachten fängt eine neue Zeitrechnung an. Auch das nicht nur Zeitwende, sondern neue Zeitrechnung. Und durch Jesus Christus dürfen wir uns als Töchter und Söhne Gottes verstehen, die vom Vormundgesetz befreit sind und keiner fremden Macht mehr unterworfen sind. So drückt Pfarrer Philipp Kuttler aus. Ich sag's nochmal. Durch Jesus Christus dürfen wir nun uns als Töchter und Söhne Gottes verstehen, die vom Vormundgesetz befreit sind und keiner fremden Macht mehr unterworfen sind. Im übertragenen Sinn fragt Paulus die Galater, zu wem gehört ihr? Zu wem gehört ihr? Und warum fragt er das? Wenn man die Verse weiterliest, im 4. Kapitel, dann wird deutlich, Paulus sieht, wie die Galater sich von schlechten Gewohnheiten abhängig machen. Dass sie nicht frei werden von der Gesetzesfrömmigkeit. Immer noch ist die Versuchung da, das Heil durch Gesetzesfrömmigkeit zu erlangen. Wem gehörst du? Diese Frage richtet sich auch an uns. Wer bestimmt über dich? Paulus fordert uns da geradezu heraus. Wer bestimmt über dich? Ich denke, diese Frage nehmen wir am besten mit und bewegen sie. Sind wir so frei von der Gesetzesfrömmigkeit? Oder ist nicht immer wieder doch die Versuchung da, einfach ein besserer Mensch zu werden, selber durch irgendwelche Dinge? Wer bestimmt über dich? Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Es ist Weihnachten und wir wollen Weihnachten feiern. Weihnachten ist die wirkliche Zeitenwende. Und an Weihnachten beginnt die neue Zeitrechnung. Wir dürfen durch Jesus nun Gottes Kinder sein, weil Jesus alles für uns getan hat. Jesus hat uns befreit von der Knechtschaft, der Sünde und des Todes. Wir sind Kinder Gottes. Und wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben, so wie es der Paulus im 7. Vers sagt. Durch Jesus sind wir Erben. Sind wir gleichgestellt mit Jesus. Wir sind Freunde Gottes, Freunde Jesu. Wir gehören dazu. Die Gewissheit, dass wir Kinder unseres Vaters im Himmel sind, bezeugt uns der Geist Gottes, den Jesus in uns hineingelegt hat. Und durch diesen Geist sagen wir, lieber Vater. Aber lieber Vater heißt es. Was für eine Freude, dass wir zur Familie Gottes gehören. Ohne Verdienst. Einfach, weil Jesus alles getan hat. Was für eine Freude, dass wir zur Familie Gottes gehören. Amen. Wir wollen noch still werden zum Gebet. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du uns wieder neu dieses Weihnachten schenkst, dass wir wieder neu daran denken dürfen, wie du auf diese Erde gekommen bist und alles für uns getan hast. Dass du uns die Zukunft durch dein Kommen geschenkt hast. Die Zukunft bei dir, die Zukunft in unserem Leben und dass unser Leben durch dein Leiden und Sterben am Kreuz lebenswert worden ist, weil du es wertvoll machst. Danke, Herr Jesus, dass du deine Liebe durch Weihnachten, Karfreitag und Ostern uns immer wieder neu erzeigst, indem wir sie feiern und dass diese große Liebe dich alles gekostet hat. Und diese Liebe, Herr Jesus, die lass in uns sein, die lass in uns Raum gewinnen und durch deinen Geist lass uns diese Liebe weitergeben, weiterstrahlen, Herr. Danke, dass Weihnachten ist und danke, Herr Jesus, dass an Weihnachten du auch uns daran erinnerst, du kommst wieder. Du bist vor 2000 Jahren gekommen und hast alles getan. Und wenn du wiederkommst, Herr Jesus, dann kommst du uns, um uns heimzuholen zu dir, weil bei dir unsere Zukunft in Ewigkeit ist. Hab du Dank dafür, Herr Jesus. Und so lass noch viele Menschen diese Freudenbotschaft Weihnachten in ihr Herz einziehen, dass viele Menschen noch zu dir den Weg finden. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Und so begleite uns jetzt durch diese Nacht und durch den morgigen Feiertag noch und lass uns wirklich auch in unseren Familien dich loben und preisen über all dem, was du für uns getan hast. Danke, Herr Jesus. Dir sei Lob und Preis und Dank. Amen. Gemeinsam wollen wir noch das Gebet unseres Herrn Jesus beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.